Das Wort aus Psalm 104, wenn jemand mitlesen möchte, Psalm 104, die ersten 8 Verse und dann noch die Verse 31 bis 33. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und ein Heer fährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Und dann noch ab Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Wir hören jetzt die Predigt.
Ja, vielen Dank, Michael, für die Einführung. Wir haben eben einiges aus Psalm 104 gehört über Gott und über seine Schöpfung, wie er vieles wunderbar geschaffen hat, wie er viele Gewalten geschaffen hat. Und wir wollen uns jetzt einen Text betrachten aus dem Wort Gottes, in dem es auch um einen bestimmten Teil von Gottes Schöpfung geht. Und zwar um einen ganz speziellen Teil der Schöpfung Gottes, nämlich um 2 wilde Tiere. 2 wilde Tiere, die in der Bibel sehr ausführlich beschrieben werden. Und dazu hören wir auf diese ausführliche Beschreibung aus dem Buch Hiob, Kapitel 40, ab Vers 15, bis Kapitel 41, Vers 26. Ein sehr langer Text. Ich lese uns den gesamten Text vor. Siehe da den Behemoth, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Die Berge tragen Futter für ihn und alle wilden Tiere spielen dort. Er liegt unter Lotusbüschen, im Rohr und im Schlamm verborgen. Lotusbüsche bedecken ihn mit Schatten und die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt gewaltig an, er dünkt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Kann man ihn fangen, Auge in Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Knecht bekommst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen anbinden? Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler um ihn verteilen? Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf? Lege deine Hand an ihn. An den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Siehe, jede Hoffnung wird an ihm zu Schanden. Schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. Niemand ist so kühn, dass er ihn zu reizen wagt. Wer ist denn, der vor mir bestehen könnte? Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? Unter dem ganzen Himmel ist keiner. Ich will nicht schweigen von seinen Gliedern, wie groß, wie mächtig und wohlgeschaffen er ist. Wer kann ihm den Panzer ausziehen und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? Wer kann die Tore seines Rachens auftun? Um seine Zähne herum herrscht Schrecken. Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, geschlossen und eng aneinandergefügt. Einer reiht sich an den anderen, dass nicht ein Lufthauch hindurchgeht. Es haftet einer am anderen. Sie schließen sich zusammen und lassen sich nicht trennen. Sein Niesen lässt Licht aufleuchten. Seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer. Sein Odem ist wie lichte Lohe und aus seinem Rachen schlagen Flammen. Auf seinem Nacken wohnt die Stärke und vor ihm her tanzt die Angst. Die Wampen seines Fleisches haften an ihm, fest angegossen, ohne sich zu bewegen. Sein Herz ist so hart wie ein Stein und so fest wie der untere Mühlstein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken, und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein. Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts aus, auch nicht Spieß, Geschoss und Speer. Er achtet Eisen wie Stroh und Erz wie faules Holz. Kein Pfeil wird ihn verjagen, die Schleudersteine sind ihm wie Spreu. Die Keule achtet er wie einen Strohhalm, er spottet der sausenden Lanze. Unter seinem Bauch sind scharfe Spitzen, er fährt wie ein Dreschschlitten über den Schlamm. Er macht, dass die Tiefe brodelt wie ein Topf und rührt das Meer um, wie man Salbe mischt. Er lässt hinter sich eine leuchtende Bahn. Man denkt, die Flut sei Silberhaar. Auf Erden ist nicht seinesgleichen. Er ist ein Geschöpf ohne Furcht. Er sieht allem ins Auge, was hoch ist. Er ist König über alle stolzen Tiere. Soweit diese Beschreibung von den zwei Tieren, Behemoth und Leviathan. Wir haben uns diese ausführliche Beschreibung jetzt durchgelesen und angeschaut. Und der ein oder andere von euch wird sich vielleicht dabei die Frage gestellt haben, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Was hat diese Beschreibung, diese ausführliche, detaillierte Beschreibung von zwei Tieren, von denen keiner so ganz genau weiß, was das eigentlich überhaupt für Tiere waren, was hat das Ganze mit uns zu tun? Was hat das Ganze für eine Bedeutung für uns? Nun, das Interessante ist, genau diese Frage könnte Hiob, an den Gott hier diese Beschreibung richtet, genau diese Frage könnte Hiob sich auch gestellt haben. Hiob befindet sich hier in einer Situation, wo er durch tiefes Leid geht. Er hat den Verlust seiner Familie erlebt, den Verlust seines ganzen Besitzes, den Verlust seiner Gesundheit. Er hat es erlebt, wie er allein gelassen wird. Er hat es erlebt, wie er in tiefe Not und tiefes Leid geraten ist. Und in dieser Situation klagt Hiob Gott sein Leiden. Hiob hat mit der Frage zu kämpfen, wie das sein kann, dass der gerechte Gott dieses Leiden in seinem Leben zulässt, obwohl Hiob selbst auf keine verkehrten Wege gegangen ist. Er war fromm und gottesfürchtig, wie wir am Anfang vom Buch Hiob lesen. Er ist auf keinen gottlosen, sündigen Wegen unterwegs gewesen. Und er verliert so ziemlich alles, was er hat, außer sein Leben. Und dann kommen seine Freunde und reden mit ihm und sagen ihm und weisen ihn auf Gottes Gerechtigkeit hin und sagen ihm: Gott ist gerecht, Gott macht keine Fehler, du musst im Irrtum sein, du musst im Unrecht sein. Hiob widerspricht seinen Freunden und sagt: Ich bin fromm, ich bin gottesfürchtig, ich habe mein Leben fromm vor Gott gelebt. Hiob geht so weit, dass er sagt: Gott tut mir Unrecht. Und seine Freunde reagieren wieder darauf und sagen: Gott ist gerecht, du bist im Unrecht. Hiob antwortet wieder darauf und sagt: Nein, ich habe gerecht gelebt, Gott tut mir Unrecht. Und so geht das viele Kapitel lang im Hiob-Buch hin und her und hin und her. Und Hiob redet und seine Freunde reden. Und es kommt zu keiner Lösung und zu keinem Ergebnis. Die ganze Diskussion geht weiter und weiter und irgendwann bricht sie ab. Und es kommt zu keiner Lösung. Und dann ab Kapitel 38 im Buch Hiob fängt Gott an zu reden. Gott, über den bisher die ganze Zeit geredet wurde, jetzt spricht er selbst. Und Gott antwortet Hiob mit zwei Reden. In der ersten Rede, in den Kapiteln 38 und 39, da geht es viel um verschiedene Aspekte aus der Schöpfung. Ich lese uns ausschnittsweise ein paar einzelne Stellen aus Kapitel 38 und 39. Zum Beispiel sagt Gott dort zu Hiob: Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über der Erde? Kannst du die Bande des sieben Gestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bärin samt ihren Jungen heraufführen? Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben oder die jungen Löwen sättigen? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen? Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat die Bande des Flüchtigen gelöst? Meinst du, der Wildstier wird dir dienen wollen und wird bleiben an deiner Krippe? Und so geht das weiter und weiter. Gott nennt Hiob alle möglichen Wesen, alle möglichen Naturerscheinungen. Und später gibt es dann noch die zweite Rede Gottes, in der es ähnlich weitergeht und die endet mit der Beschreibung von Behemoth und Leviathan, die wir uns gerade angeschaut haben. Und man könnte sich die Frage stellen, was interessiert Hiob das alles? Ihn interessiert sein Leiden. Ihn interessiert die Gerechtigkeit Gottes. Ihn interessiert die Frage, warum er in seinem Leben das erlebt, was er erlebt. Und Gott antwortet und beschreibt ihm alles Mögliche, was mit ihm auf den ersten Blick überhaupt gar nichts zu tun hat. Gott beschreibt ihm die Natur und die wilden Tiere. Was hat das Ganze mit Hiob zu tun? Und was hat das Ganze mit uns zu tun? Um diese Frage zu beantworten, hilft es uns weiter, wenn wir uns die Reaktion von Hiob anschauen. Die Reaktion von Hiob auf diese zwei Reden Gottes. Und dazu lese ich uns noch den Text aus Hiob 42, die Verse 1 bis 6, wo Hiob auf diese ausführliche Beschreibung der Natur und der verschiedenen Wesen, wo Hiob auf diese Antwort reagiert. Dort heißt es, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das Bemerkenswerte hier ist, mit dieser Antwort Gottes gibt Hiob sich zufrieden. Hiob gibt sich zufrieden mit dieser Antwort, die Gott ihm gibt. Er nimmt diese Antwort an. Und er sagt sogar, ich spreche mich schuldig und tue Buße. Er sagt, ich habe unweise geredet. Er gibt sich mit Gottes Antwort zufrieden. Warum ist das so? Es gibt zwei Dinge aus dieser Antwort von Hiob, die wir lernen können und an denen wir sehen können, was das Ganze auch für uns für eine Bedeutung hat. Das erste ist, die Beschreibung der Natur und der Schöpfung führt uns zu tieferer Erkenntnis Gottes. Hiob beginnt seine Antwort mit den Worten, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und später sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott beschreibt ihm irgendwelche Wesen aus der Natur und Hiob sagt, mein Auge hat dich gesehen. Gott hat hier ja nicht über sich selbst gesprochen und gesagt, schau mich an, wie groß ich bin und wie mächtig ich bin und wie erhaben ich bin. Gott sagt, schau dir Behemoth an, schau dir Leviathan an. Und Hiob sagt, ich habe dich jetzt gesehen. Warum führt uns die Beschreibung der Natur zur Erkenntnis Gottes? Viele von uns kennen die Aussage aus Römer 1, Vers 20, wo es darum geht, dass gottlose Menschen keine Entschuldigung für ihren Unglauben haben, weil sie Gott anhand seiner Schöpfung erkennen konnten und erkannt haben. Die Schöpfung ist ein Hinweis auf den, der sie geschaffen hat. Und Gott gibt diesen Hinweis auch immer wieder in dieser Beschreibung, wenn er Hiob sagt, schau dir den Behemoth an, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Der Leviathan wird im Verlauf dieses Textes auch an einer Stelle als Geschöpf bezeichnet. Und diese ausführliche Beschreibung lässt uns darauf schließen, zum einen, dass es einen Schöpfer gibt und zum anderen, wie dieser Schöpfer ist. Die ausführliche Beschreibung der ganzen Details zeigt uns, dass Gott alle diese Dinge im Detail geschaffen hat. Sie zeigt uns die Weisheit Gottes. Sie zeigt uns die Größe Gottes. Sie zeigt uns auch die Vielfalt und noch vieles mehr, was man an der Schöpfung erkennen kann. Es zeigt uns, dass die Schöpfung nicht einfach unabhängig von uns da ist, sondern überall, wo wir uns in dieser Welt befinden, können wir Gottes Handschrift erkennen. Das ist der eine Punkt. Wir können Gott an der Schöpfung erkennen. Der zweite Punkt ist, die Betrachtung der Natur soll uns zur Demütigung vor Gott führen. Hiob sagt, ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Hiob sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass nichts, das du dir vorgenommen hast, dir zu schwer ist. Wir können anhand der Schöpfung erkennen, wie klein und gering wir Menschen sind. Ich nenne ein paar Dinge, die wir jetzt nicht in diesem Bibeltext direkt finden, die uns aber aus der Natur, aus der Schöpfung bekannt sind. Ein paar gewaltige und große Dinge, die uns einfach vor Augen führen und deutlich machen, wie klein wir Menschen im Vergleich der ganzen Schöpfung sind. Zum Beispiel der Pazifische Ozean allein, ein großer Ozean hier auf der Erde, hat eine Gesamtfläche von 181,34 Millionen Quadratkilometer und gleichzeitig ein Gesamtvolumen von 714,41 Kubikkilometer. Das ist eine Größe, die wir uns kaum vorstellen können. Und damit waren wir erstmal nur hier auf der Erde. Gehen wir weiter ins Universum hinaus. Der nächste Stern, von der Erde entfernt ist, der allernächste Stern, ist 3 Lichtjahre ungefähr entfernt. Das sind umgerechnet ca. 28 Billionen Kilometer. Und dieser Stern ist verglichen mit dem ganzen Universum, so hat es ein Astrophysiker mal gesagt, so etwas wie die Fußmatte vor der Haustür. Wenn man weitergehen will und die ganze Stadt, die ganze Welt betrachten will, die Milchstraße zum Beispiel, die Galaxie, auf der wir uns befinden, hat in etwa 170.000 bis 200.000 Quadratkilometer Entfernung. Gleichzeitig gibt es im Universum ca. 2 Billionen Galaxien. Man bedenke, wenn man das jetzt alles ausmultipliziert, was dabei rauskommt. Und zu guter Letzt, das gesamte Universum wird von manchen Physikern mit einem Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren angegeben. Das sind umgerechnet ungefähr 880 Trilliarden Kilometer. Keine Sorge, ihr müsst euch das jetzt nicht alles merken. Aber es zeigt uns einfach, wie unfassbar gigantisch und gewaltig Gottes Schöpfung ist. Soweit ich weiß, werden jedes Jahr um die 50.000 oder so, glaube ich, neue Fischarten auf der Erde entdeckt. Das ist eine unfassbare Vielfalt, die wir in der Schöpfung finden. Und selbst wenn man wieder aufs Kleine zurückgeht, in die kleinen Details. Ein Biologe sagte mir mal, dass ein Baby noch vor seiner Geburt, während es noch im Mutterleib ist, jede Minute ungefähr 250.000 neue Zellen produziert. Das sind alles Abläufe, Größen, Gewalten, Details, Feinheiten, Vielfältigkeiten, die einfach nur ins Staunen bringen können und die uns auch zeigen, wie klein und gering wir eigentlich im Verhältnis zu der gesamten Schöpfung und zu der gesamten Natur sind. Gleichzeitig sehen wir in der Natur auch, wie machtlos wir Menschen oft sind. Es gibt Naturkatastrophen in dieser Welt. Wenn man sich die Bilder davon anschaut, da werden Häuser und Autos teilweise weggeschwemmt wie Spielzeuge. Wenn irgendetwas im Universum passiert, da haben wir keinen Einfluss darauf. Ich habe mal mit einigen Freunden über die Frage diskutiert, was kann man eigentlich tun, wenn man von einem Löwen verfolgt wird? Manchmal, wenn man ja gerade nicht so viel zu tun hat und sich so austauscht, dann kommt man manchmal auf solche Themen. Und ja, es hat da verschiedene Gespräche darüber gegeben, aber die Antworten waren meistens nicht sehr überzeugend und nicht sehr hilfreich. Was kann man tun, wenn man von einem Löwen verfolgt wird? Weglaufen bringt nicht viel, der Löwe ist viel zu schnell. Auf den Baum klettern bringt auch nicht viel, das kann der Löwe auch. Was können wir machen, wenn die Naturgewalten gegen uns sind? Und auch in dem Text, den wir uns angeschaut haben, finden wir ähnliche Aussagen. Gott fragt Hiob immer wieder, kannst du gegen den Leviathan kämpfen? Jede Hoffnung wird an ihm zuschanden. Kannst du ihm ein Seil anbinden? Kannst du ihm süße Worte geben? Kannst du mit ihm spielen? In 40:32 hieß es, an den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Die Schöpfung zeigt uns, wie gering wir sind und wie machtlos wir sind. Das alles soll uns aber nicht in die Verzweiflung bringen. Das soll uns nicht dahin führen, dass wir einfach denken, okay, wir können nichts machen, wir sind der Natur einfach rest- und schutzlos ausgeliefert. Wir sind klein und gering, wir sind einfach fast wie nichts. Das ist nicht das Ziel des Ganzen, sondern das Ziel des Ganzen ist, die Schöpfung soll uns demütig vor Gott machen. Sie soll uns auch nicht einfach demütig gegenüber der Natur machen. Sie soll uns nicht dazu führen, dass wir die wilden Tiere verehren oder das Universum oder die Gehirnzellen, die irgendwas ganz Kompliziertes, Besonderes machen, sondern sie soll uns dazu führen, dass wir denjenigen verehren und denjenigen anbeten und uns vor demjenigen demütigen, der alle diese Dinge geschaffen hat. Und es soll uns in die Abhängigkeit von unserem Gott bringen. Denn er hat diese Dinge geschaffen. Er ist größer als alle diese Dinge. Und er hat auch die Macht über die ganze Natur. Wir sollen nicht Ehrfurcht vor der Natur haben, sondern wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, der die Natur geschaffen hat und der sie in seiner Hand hat. Es soll uns dazu führen, dass wir uns vor Gott demütigen und es soll uns dazu führen, dass wir uns in seine Abhängigkeit begeben. Im Psalm 74, Verse 13 und 14, da heißt es folgendermaßen, da betet der Psalmist Asaf zu Gott, Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Hier haben wir wieder unseren Leviathan, den wir aus dem Hiob-Buch so ausführlich beschrieben bekommen haben, der dort so mächtig und so furchterregend und so gewaltig beschrieben wird. Und hier heißt es in dem Psalmen einfach in einem Nebensatz: Du hast den Leviathan die Köpfe zerschmettert und ihn den wilden Tieren zum Fraß gegeben. Dieses mächtige Wesen wurde ganz einfach besiegt und zerschlagen von dem lebendigen und allmächtigen Gott. Und deswegen soll uns die Schöpfung dahin bringen, dass wir unseren Gott, dass wir uns vor unserem Gott demütigen und uns in seine Abhängigkeit begeben. Gott hat alles in seiner Hand. Und in Römer 8, Verse 31 und 32, da heißt es: Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir sind machtlos gegenüber der Natur. Aber Gott ist allmächtig und steht über der Natur. Und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein? Auf diese Verheißung dürfen und sollen wir uns verlassen. Und die Logik in diesen Versen heißt: Wenn er uns Jesus Christus, seinen Sohn, in diese Welt gesandt hat, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, wenn er seinen eigenen Sohn, das Allerliebste und Allerbeste, was er hatte, für uns hingegeben hat, was wird er uns noch vorenthalten? In welcher Sache könnten wir Gott nicht vertrauen, wenn wir seine Kinder sind, der doch das Allergrößte für uns gegeben hat? Die Natur weist uns auf Gott hin. Und die Bibel weist uns auf das Evangelium von Jesus Christus hin. Und so wollen wir und dürfen wir in der Abhängigkeit von Gott leben, als seine Kinder, als die, die wir ewiges Leben bekommen haben von dem ewigen Gott. So dürfen und sollen wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und wissen, dass Jesus Christus für unsere Sünden bezahlt hat. Und wenn jemand unter uns ist, der Jesus Christus noch nicht als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, so möchte ich dir auch heute sagen: Bekehre dich zu Jesus Christus, glaube an seinen Tod und an seine Auferstehung und nimm ihn als deinen Herrn und Heiland an. Denn er allein hat die Macht zu retten und zu verdammen. Er allein hat die Macht über die ganze Schöpfung und er allein hat die Macht auch über unser Leben. Komm zu Jesus Christus und nimm ihn als deinen Erlöser an. Und wir, die wir Gottes Kinder sind, da möchte ich einem jeden sagen: Vertraue auf den Herrn, folge ihm nach. Er hat alles in seiner Hand. Er ist unser Erlöser. Und er wird uns auch weiterhin ans Ziel bringen. Das dürfen wir aus dem Wort Gottes erkennen, und das dürfen wir aus der Schöpfung erkennen, was für einen großen, gewaltigen, herrlichen Gott wir haben, als unseren himmlischen Vater. Wir beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir möchten dich loben und dich preisen. Du bist unser Schöpfer, du bist der allmächtige Gott und du bist unser Erlöser. Du warst dir nicht zu schade, Herr Jesus, in diese Welt zu kommen, in deine Schöpfung, in dein Eigentum und für deine Menschen, die du geschaffen hast, am Kreuz zu sterben. Danke, Herr, für dieses Werk, das du für uns vollbracht hast. Und wir danken dir auch für die ganze Natur und alles, was wir sehen dürfen, alles, was wir bestaunen dürfen und worin wir auch erkennen dürfen, wie groß und wie herrlich und wie mächtig du bist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und bitte führe uns und leite uns darin. Und lass uns dir die Ehre geben und dir nachfolgen. Wir wollen dir danken, dass du für alles gesorgt hast und auch weiter für alles sorgen wirst. Dir allein die Ehre. Amen.